möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen und freue mich jetzt sehr, mit euch das Vorrecht zu haben, das Wort Gottes zu teilen. Wir möchten heute, ja normalerweise gehen wir im 2. Korintherbrief, aber ich habe heute eine andere Botschaft vorbereitet, die auch, wie ich meine, sehr wichtig und sehr gut ist aus dem Wort Gottes. Und ich lese uns dazu aus dem Johannesevangelium Kapitel 14. Wir machen uns mehr Gedanken über die Verse 8 bis 11, aber ich lese uns aus dem Kontext Verse 1 bis 14. Johannes 14, 1 bis 14. Das ist die Seite 1201 in unserer Gemeindebibel. Jesus spricht hier die folgenden Worte. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt uns. So genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird größer als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ich möchte noch beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für Jesus Christus, der uns dich bekannt gemacht hat. Der auf diese Erde gekommen ist, der in Ewigkeit mit dir war und auch heute ist und der dich uns offenbart hat. Herr, und das lesen wir auch hier in diesem Wort, dass wir dich deswegen auch kennen dürfen und wir bitten dich um Gnade auch jetzt für die nächsten Minuten und Augenblicke. Herr, öffne uns dein Wort, öffne unsere Herzen, damit wir verstehen, was du uns in deinem Wort sagst und damit wir zu dir geführt werden und dich anbeten. Und das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir befinden uns in diesem Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern, oder eigentlich ist es kein Gespräch, es ist eigentlich die letzten Worte, die Jesus Christus an seine Jünger, bevor er gefangen genommen wird und bevor er zur Kreuzigung überliefert wird, richtet. Und wir sind mitten in der Lehre, die Jesus hier seinen Jüngern gibt. Und Jesus hat ihnen gerade eben gesagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und niemand zu Gott kommen kann, als nur durch ihn. Und er hat ihnen auch gerade eben gesagt, dass sie durch ihn sowohl den Vater als ja, sowohl kennen als auch sehen können. Und das bringt Philippus, einen seiner Jünger, zu der folgenden Frage. Wir lesen im Vers 8 nochmal. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Wenn wir diese Frage einfach uns vor Augen malen und darüber nachdenken, was wünscht sich Philippus hier? Was möchte Philippus hier haben und was sollen wir davon halten? Sein Wunsch ist es einfach, Gott, den Vater, zu sehen. Er sagt auch, zeige uns den Vater. Das heißt, Philippus war sich dessen auch sehr bewusst, dass es der Vater ist. Er war für ihn sehr nah. Es war nicht irgendwas, etwas Fremdartiges, über was Philippus hier seine Wünsche äußerte, sondern es war ein sehr guter Wunsch in der Wurzel. Ich weiß, es gibt auch einige Theologen, die hier betonen möchten, dass Philippus wahrscheinlich auf ein Wunder gehofft hat, dass er vielleicht von Jesus sich wünschte, auf eine wunderbare Art und Weise, durch eine Vision den Vater wirklich zu sehen. Aber das kann wahrscheinlich nicht der eigentliche Wunsch oder der Grund gewesen sein. Ich glaube nicht, dass es Philippus hier nur um die physische Sicht des Vaters ging. Es ging ihm schon um mehr. Und Philippus, wenn wir den Jünger schauen, der eigentlich im Hintergrund war, dennoch gibt es einige Hinweise zu diesem Jünger, der von Anfang an auch mit Jesus war. Er war derjenige, als Jesus ihn gerufen hat, folge mir nach, der sofort zu Nathanael gegangen ist und hat ihm gesagt, wir haben den gefunden, der von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und dann fragt ihn Nathanael, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und Philippus bleibt in dieser festen Überzeugung, dass Jesus dieser ist, von dem er gesagt hat, dass er ist. Und er hat ihm gesagt, komm und sieh. Also Philippus war ein sehr treuer und ergebener Jünger Jesu von Anfang an gewesen. Und er war wahrscheinlich nicht hier ähnlich wie Thomas, der nicht geglaubt hat, dass Jesus Christus wirklich auferstanden war, der gesagt hat, ehe ich ihn nicht sehe. Und hier benutzt er auch den gleichen Begriff, ja, bis ich Jesus nicht sehe, wie er wirklich auferstanden ist, der Thomas, bis ich meine Hände nicht in seine Wunde hineinhalte und an seine Seite, werde ich nicht glauben. Wir können davon ausgehen, dass hier nicht der gleiche Unglaube in dem Philippus am Werk war. Auch wenn Jesus, das zeigt uns der Kontext, auch über den Glauben spricht und irgendwo Philippus auch tadelt. Aber Philippus war immer der festen Überzeugung, dass Jesus Christus derjenige ist, von dem es heißt in Mose und in den Propheten, dass er aus Nazareth kommen wird und er ist der Sohn Josefs und er ist der verheißene Messias. Ich glaube, in der Wurzel, und das zeigt uns auch der Kontext, war der Wunsch des Philippus sehr, sehr gut. Er hat ja gesagt, schaut mal nochmal, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Ich glaube, Philippus hatte den gleichen Wunsch, den auch Mose gehabt hatte, von dem wir heute gelesen haben, der genauso danach verlangte, danach ja, das sehr wünschte, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Ich glaube, das war mehr der Wunsch auch des Philippus. Philippus hat etwas ganz Wichtiges verstanden. Es gibt kein größeres Gut, keinen höheren Segen. Es gibt keine bessere Erfahrung, die so wunderbar, erhebend, reinigend und produktiv ist, als Gott zu sehen. Das ist das höchste Gut, das der Mensch auf dieser Erde und überhaupt haben kann. Gott zu sehen. Gott zu sehen bedeutet hier, Gott zu kennen. Deswegen habe ich auch meine Botschaft so genannt, Gott zu kennen. Deswegen haben wir uns auch heute versammelt, um insbesondere darüber Gott zu danken, dass wir ihn kennen dürfen. schon immer in der Geschichte, ob es in der Kirchengeschichte ist oder ob es in der Menschheitsgeschichte ist, haben Männer und Frauen nach dem Anblick Gottes gehungert und gedürstet. In dem Wissen, dass es nichts anderes gibt. Und wenn die Menschen immer etwas ausprobiert haben, wo sie gemeint haben, den Sinn des Lebens gefunden zu haben, wurden sie enttäuscht. Und dieses Gefühl oder dieser Eindruck, es gibt noch etwas anderes in dieser Welt, wofür ich lebe, wozu ich da bin. Wer hat mich gemacht? Und wozu bin ich gemacht worden? Und diese Gedanken auf die andere oder auf die eine oder auf die andere Weise plagen eigentlich jeden Menschen, der über das Leben und über den Sinn des Lebens nachdenkt. Gott hat uns auch deswegen geschaffen, damit wir diese Sehnsucht in uns haben, Gott zu sehen. Philippus wurde genau dazu gemacht, um eines Tages diesen Wunsch zu äußern: Herr, zeige uns den Vater, und das genügt uns. Genau das sollte der Wunsch von einem jeden Menschen sein, den Vater zu sehen, den Vater zu kennen. Ich spreche hier nicht von, wie gesagt, von dieser physischen Sicht, von nach einem Wunder oder etwas, was emotional oder mystisch klingen soll. Nein, die Bibel spricht über das Sehen sehr oft, und auch hier in diesem Kontext, es geht um das Kennen. Es geht um das verstandesgemäßige Kennen des Vaters. Wenn wir an den Sündenfall denken, so hat dort Adam und Eva, haben sie den Vater gesehen, sie haben ihn erkannt, sie haben ihn gekannt. Und als Gott immer wieder zu ihnen kam und in den Garten in der Kühle des Tages mit ihnen wandelte, das war ihre Erfüllung. Das war die Sehnsucht, die jeder Mensch hat, und die Sehnsucht, die dort zur Erfüllung kam. Aber seitdem der Mensch gesündigt hat, wurde er von Gott vertrieben. Und Jesaja sagt es in seinem Buch, dass unsere Sünden haben zwischen uns und Gott eine Trennung verursacht. Und weil jeder Mensch von Gott, wenn er auf die Welt kommt, getrennt ist, hat er diese Sehnsucht. Die Sehnsucht. Und diese Sehnsucht kann sich auf verschiedene Art und Weise ausdrücken. Aber eigentlich ist diese Sehnsucht, biblisch gesehen, keine andere wie den Vater zu sehen, und es genügt uns. Und wenn du ein Christ bist, so weißt du ganz genau, dass du im geistlichen Leben dann wächst, wenn du in einer Beziehung mit deinem Schöpfer bist. Dass dein geistliches Leben wächst und gedeiht, wenn du diesem Wunsch nachgehst, den Vater zu sehen. Gott zu kennen. Du weißt, dass wenn du versuchst, dieses Verlangen beiseite zu schieben, oder zu unterdrücken, oder andere Wünsche oder Verlangen und Begierden an den Tag zu legen, was du gerne noch so erleben möchtest oder tun möchtest, dann merkst du, dass du nicht durch diese anderen Verlangen befriedigt wirst. Du merkst, dass immer, jedes Mal etwas fehlt. Und selbst wenn du für eine kurze Zeit erfüllt bist, aber dann vergeht wieder eine Zeit und du merkst, es ist nicht das, wonach sich meine Seele sehnt. Es ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Du weißt, dass dies der Fall ist, wenn dein Leben geistlich in Stocken gerät, wenn es stagniert oder auf andere Weise irgendwie ins Wanken gerät, dann weißt du es in deinem tiefen Innersten, dass es am wichtigsten wäre, jetzt mehr die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Wenn du heute nicht an Christus glaubst oder wenn du noch nicht im Glauben so tief verwurzelt bist, dass du mit Gott eine Beziehung hast, dann verstehst du das genauso, dass diese Sehnsucht in dir, dieses Verlangen in dir nach etwas da ist. Du wurdest auch von Gott dazu geschaffen, um ihn zu sehen, um ihn zu kennen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und solange du es leugnest oder solange du sagst, es ist noch nicht Zeit, Ich habe noch etwas anderes vor. Ich möchte noch dies und jenes versuchen, so wie es Salomo in seinem Buch Prediger sagt, dass er viele Berufe hat versucht, er hat viele Berufe gelernt. Er war der beste Gärtner, wie schön er seinen Garten gestaltet hat. Er war der beste Berufler seiner Zeit. Er hat viele Berufe studiert. Also wenn Salomo heute leben würde, er würde sich völlig durch seine Leistung, was er getan hat, in seiner Berufswelt, völlig heute identifizieren. Er würde heute sehr angesehen sein, nicht nur um seiner Weisheit willen, sondern wegen seines Standes, wegen seiner Leistungswillen, was er getan hat. Aber auch Salomo kam zu dem Entschluss, es ist alles Nichtigkeit, es ist ein Haschen nach Wind. Da ist die Mühe da, und am Ende merkst du, dass du dich umsonst abgemüht hast. Und du wirst älter und hast am Ende immer noch nichts, das, was du wolltest. Wenn du nicht den Vater sehen willst, wenn du nicht den Vater kennen willst, dann bleibt dein Herz unruhig und unzufrieden und unvollständig. Du versuchst vielleicht immer wieder diesen Wunsch mit anderen Dingen zu füllen, aber immer wieder wirst du enttäuscht. Vielleicht versuchst du, diese Unruhe als Teil des Lebens zu akzeptieren und sagst, es ist halt so, das ist mein Schicksal. Aber das soll nicht das Ende sein. Das ist nicht gewesen mit dem Leben. Vielleicht versuchst du, dich mit weltlichen Dingen von dem Schmerz, den du in der Seele erlebst, abzulenken. Aber so oder so, der Wunsch und die Sehnsucht bleibt. Sie bleiben. Und vielleicht musst du genauso wie Philippus sagen, zu Gott beten: Herr, zeige uns den Vater, so genügt uns. Die andere Hälfte des Wunsches oder der Erkenntnis Philippus spricht hier auch sehr klar und davon, dass Philippus wirklich einiges verstanden hat im Leben. Es ist nicht so, dass Philippus sich einfach nur wünscht, den Vater zu sehen. Nein, Philippus versteht, dass den Vater zu sehen Genugtuung bringt. Er sagt, zeige uns den Vater und es genügt uns. Ich brauche nichts anderes auf dieser Erde, wie den Vater zu sehen und zu kennen. Ich möchte ganz direkt sagen, wo immer du dich heute Morgen geistlich auch befindest, es gilt auch für dich. Gott, dein Vater, hat dich dazu gebracht, ihn kennenzulernen. Und dein tiefes Verlangen ist es, ihn zu kennen. Und wenn du ihn wirklich vollständig kennst, dann wird er wirklich genug für dich sein. Auf eine Weise, wie nichts anderes in diesem Leben dir Genugtuung bringt. Vielleicht hast du eine schlimme Vergangenheit hinter dir und du sprichst darüber nicht gerne und denkst darüber auch nicht gerne nach. Vielleicht erlebst du jetzt eine schlimme Zeit und fragst dich, ja, wozu lohnt es sich noch zu leben oder dies oder jenes zu tun? Was bringt es mir? Vielleicht bist du verstoßen worden aus dem Gebiet, wo du herstammst. Vielleicht bist du auf der Flucht vor einer schlimmen Situation. Vielleicht bist du in der Schule runtergerutscht und bist völlig entmutigt und weißt nicht, ob du es überhaupt packst. Vielleicht kommst du dir ausgenutzt und verraten vor. Vielleicht bist du auch enttäuscht von der Beziehung mit deinen Eltern oder mit deinen Kindern. Und du zerbrichst dir den Kopf darüber, wie du wieder ins Reine mit ihnen kommen kannst. Wie du diese Situation in deinem Leben wieder zurechtbringen kannst. Und du denkst, Wiedergutmachung würde Genugtuung bringen. Oh, wenn ich diese und jene Situation wieder gut machen könnte. Wenn das doch passen würde in meinem Leben. Wenn hier die Beziehung doch stimmen würde, dann wäre es genug für mich. Ich möchte ja nichts Großes. Aber da täuschst du dich gewaltig. Um zufrieden und glücklich zu sein, um Genugtuung im Leben zu haben, musst du als erstes nur den Vater kennen. Deswegen sagt der Philippus hier, und er sagt es aus Überzeugung: Herr, zeige uns den Vater und das genügt uns. Gott, der selbst in sich selbst allgenügsam ist, er ist auch genug für jeden Menschen, der irgendetwas erlebt hat oder gerade jetzt in einer schlimmen Situation steht. Gott zu kennen ist für dich genug, aus dieser Situation geistlich herauszutreten. Ich sage nicht, dass die Situation sich ändert. Das hat Gott nicht versprochen. Aber du wirst eine ganz andere Sicht darauf haben, auf die Situation. Wenn Gott für dich genug sein wird im Leben, dann wirst du diese Situation, die vielleicht auch nicht gehen wird, ganz anders betrachten. Wir haben das heute schon gelesen in der Führung zur Anbetung in Jeremia 9, 22 bis 23. Ich möchte es nochmal wiederholen. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Stell dir vor, du wärst der schlauste Mensch auf der ganzen Erde und jede Uni würde sich nach dir reißen, dich in dem Team zu haben, als Lehrer zu haben. Oder stell dir vor, du bist der beste Sportler und jede Olympischen Spiele oder jede sportlichen Ereignisse würden dich hochheben. Sie würden dich rühmen, sie würden dich loben, dich preisen. Du würdest dadurch auch sehr reich sein. Oder stell dir vor, du wärst ein Millionär. Gott spricht in Jeremia, dass das, was du auf dieser Erde haben möchtest, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke nicht seiner Stärke, der Reiche nicht seines Reichtums. Die Bibel sagt, dass diese Erfüllungen in diesem Leben, wenn du es hast, nicht mit dem Vorrecht verglichen werden können, Gott zu kennen. Du kannst es damit nicht vergleichen, weil Gott zu kennen ist um ein Vielfaches, um etwas nicht Vergleichbares, Höheres als das, was du in dieser Welt jemals leben, erleben oder haben kannst. Und wir sehen es auch immer wieder in der Geschichte. Jeder Mensch, der in der Welt irgendetwas hatte, es hat ihn nicht zufrieden gestimmt. Und die Menschen, die sich dann bekehrt haben und heute Gott kennen, sie können es alle bestätigen. Gott zu kennen ist das höchste Gut auf dieser Erde. Das ist genug für mich. Und das ist der einzige Ruhm, den wir haben können. Gott zu kennen. Nun sagst du vielleicht, okay, ich glaube an Gott, ich kenne ihn, vielleicht schon eine längere Zeit. Warum geht es mir aber dennoch so schlecht? Warum werde ich ständig herausgefordert? Wieso erlebe ich keine Harmonie in meiner Familie? Alle sind ständig gereizt. Auf der Arbeit geht es drunter und drüber. Ich bin so beschäftigt, dass ich kaum Zeit finde für geistliche Dinge. Aber ich kann das ja auch nicht lassen, weil ich muss ja meine Familie versorgen oder andere Dinge, die mich belasten. Warum hat mir Gott dieses Los zum Tragen gegeben? Ich kenne ihn doch. Warum geht es mir doch so schwer? Ich werde das Gefühl nicht los, dass Gott etwas gegen mich hat. Ich kenne ihn, aber er verbirgt sich vor mir. Liegt das Problem in dir? Oder liegt das Problem in Gott? Lass uns hier beachten, in dem Wunsch, den Philippus hier äußert, Herr, zeige uns den Vater. Es ist hier anscheinend eine Kritik verborgen, die Philippus hier äußert. Seine Bitte ist aufrichtig, wie gesagt, und in einem guten Wunsch verwurzelt. Aber darin liegt auch eine Kritik, denn indem er sagt, zeige uns den Vater, heißt, dass er mit anderen Worten sagt, weil der Vater hat sich uns noch nicht gezeigt. Es soll andeuten, dass das Problem nicht bei uns liegt, wenn wir doch den Vater kennen, aber er sich von uns verbirgt. Es liegt doch an ihm. Er zeigt sich mir nicht. Er gibt mir nicht diese Erfüllung, die ich geglaubt habe zu bekommen, wenn ich an ihn glaube und wenn ich mit ihm Gemeinschaft habe. Aber Jesus zeigt Philippus, dass das Problem nicht der Vater ist. Das Problem ist nicht Gott, sondern das Problem ist der Mensch. Und deswegen sagt Jesus hier im Vers 9, Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut diese Werke. Philippus, er gehörte zu den engsten, zu dem engsten Kreis der Menschen, die bei Jesus waren. Er hörte Jesus predigen von Anfang an. Er hörte immer die Wahrheit, die Jesus sagte. Philippus, er hat Jesus gesehen, wie er Wunder tut, wie er das Evangelium verkündigt, wie er zur Buße aufruft. Philippus war ein sehr ergebener Jünger. Er tat, was Christus ihm befahl. Er war ihm treu. Die ganze Zeit, die er mit Jesus hatte. Philippus selbst hat Hungrige gespeist. Philippus war mit in der Sache involviert, als Jesus mit den 6.000 oder 5.000 Menschen auf dem Feld war und sie essen wollten. Philippus war der erste Ansprechpartner immer wieder, wenn Menschen zu Jesus wollten. Sie gingen zu Philippus, Philippus ging zu Petrus, Petrus geht zu Jesus. Er war eine Bindungsperson zwischen Menschen und Jesus, die immer wieder Menschen zu Jesus führten. Merken wir einfach, was Jesus hier ihm sagt. So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Du kannst sehr lange mit Christus schon unterwegs sein. Du kannst schon so lange sein Wort hören, immer wieder zum Gottesdienst kommen. Du kannst sehr gut wissen, was Jesus in seinem Wort sagt. Du kannst die Bibel schon ein paar Mal durchgelesen haben. Du kannst dich auch aktiv an dem Dienst für Christus beteiligen und doch das Wichtigste verpassen, nämlich ihn zu kennen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Philippus, so eine lange Zeit bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Um es ganz, ganz direkt zu sagen, du kannst so viel mit dem christlichen Leben beschäftigt sein, ein großes Wissen haben, sehr eifrig sein in dem, was du tust und Christus doch nicht kennen. Und Christus macht hier einen sehr deutlichen Unterschied zwischen Informationen über ihn zu haben und darum, ihn zu kennen. Wenn du dich mit einem Menschen triffst, um ihn kennenzulernen. Und ich denke, jeder von uns hat diese Begebenheit schon mal gehabt, mit einem fremden Menschen sich zu treffen und am Ende ihn etwas näher kennenzulernen. Am Anfang tauscht ihr euch einfach oberflächlich aus. Ihr tauscht oberflächliche Informationen aus. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Und wenn ihr euch dann hier ausgetauscht habt, bedeutet es noch nicht, wenn du diese Informationen über diese Person hast, dass du diese Person auch wirklich kennst. Denn in dem biblischen Sprachgebrauch ist das Kennen, macht das Kennen eine Beziehung deutlich. Das Kennen, eine Person zu kennen, heißt eine Beziehung mit dieser Person zu haben. Und diese Informationen kannst du auch haben über einen Menschen, wie er heißt, woher er kommt und was er macht, auch wenn du keine Beziehung mit diesem Menschen hast. Aber dann nehmen wir an, das Gespräch geht weiter und jeder von uns hat es schon mal erlebt. Und dann fängst du plötzlich an, darüber zu reden, was dir im Leben wichtig ist. Welche schmerzhaften Dinge du erlebt hast. Was dich so schwach gemacht hat in der Vergangenheit. Was dich zum Frieden gebracht hat. Was dir gut tut im Leben. Was dich motiviert, was für dich hilfreich ist. Und du redest über deine Gefühle und deine Taten in der Vergangenheit und öffnest dich dieser Person. Und sie tut das Gleiche bei dir. hier fängst du an, den Menschen zu kennen. Und das Gespräch ist hier erfüllt mit gegenseitigem Interesse. Und am Ende sagst du vielleicht, wie diese Jünger von Emmaus, brannte nicht unser Herz, es war so gut, jetzt mit dir zu reden darüber. Und am Ende werdet ihr Freunde. Hier ist der Unterschied, oder hier ist der Übergang von Informationen über einen Menschen zu haben, zu dem Übergang oder zu der Situation, einen Menschen persönlich zu kennen. Du kannst nicht eine Person kennen, ohne Informationen über die Person zu haben. Aber du kannst Informationen über eine Person haben, ohne sie wirklich zu kennen. Verstehst du? Du kannst Gott nicht kennen, ohne dass du sein Wort kennst. Aber du kannst sein Wort kennen, ohne Gott zu kennen. Jesus sagte einmal, das macht er später in dem gleichen Buch, in Johannes Kapitel 17, Vers 3, er sagt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Verstehst du? Gott zu kennen bedeutet das Leben. Das ist das wahre Leben. Das ist das ewige Leben. Weil nur das ewige Leben ist ja das Leben, wonach wir alle bestrebt sind, hoffentlich. Weil wir das ewige Leben mit Gott haben werden, in seiner Herrlichkeit sein werden. Aber Jesus sagt, das ewige Leben besteht darin, das Wesen des ewigen Lebens besteht darin, Gott zu kennen. Nicht deine Situation zu klären. Nicht endlich mal, obwohl es auch dazugehört, wir lesen ja auch, dass Gott die Tränen wegwaschen wird von unseren Gesichtern. Das Leid nicht mehr sein wird, das gehört ja alles dazu. Aber das ewige Leben, die Substanz des ewigen Lebens besteht darin, Gott zu kennen. Und wir werden nicht in der Ewigkeit auch aufhören, Gott weiter zu erkennen. Gott ist grenzenlos. Gott ist vollkommen. Und wir werden nicht Gott sein, wenn wir im Himmel sein werden. Wir werden weiter nicht aufhören, Gott mehr und mehr zu erkennen. Und mehr ihn anzubeten. Auf eine vollkommene Art und Weise. Wenn ich dich heute frage, wozu kam Christus auf die Erde? Vielleicht würdest du antworten, ja, er ist gekommen, um uns zu zeigen, wie ein Leben richtig gelebt werden muss. Oder er ist gekommen, um unsere Sünden auf sich zu nehmen, um ans Kreuz zu gehen, um seine Schuld oder meine Schuld auf sich zu nehmen, damit mir vergeben wird. Ja, die Antworten wären nicht falsch, aber du würdest das Wichtige auslassen. Was ist ein Christ? Ein Christ ist nicht nur jemand, der in den Gottesdienst geht, der seine Sünden Gott gegenüber bekennt, der versucht, das Leben nach Gottes Gesetz zu gestalten, weil er Gott liebt, der sich mit seinen Problemen immer an Gott wendet und Erbauung durch das Studium seines Wortes bekommt, sondern ein Christ ist jemand, als erstes, der Gott kennt. Der Gott kennt, der in einer Beziehung mit Gott ist. Das ist das Wesen des Christentums. Und daraus fließt alles andere. Jesus ist gekommen, er ist gestorben, er ist auferstanden und er sitzt heute zur Rechten des Vaters, damit wir den Vater heute kennen. Und damit wir den Vater heute in Jesus, in seinem Wort erkennen. Wenn wir auf unsere Gebete oft schauen, oft ist es so, dass unsere Gebete nicht den Gebeten der Heiligen Schrift gleichen. Unsere Gebete sind oft erfüllt mit Situationen in unserem Leben. Wenn wir darüber beten, dass wir mehr Freude haben in dieser oder jener Situation. Wenn wir um Erfolg beten, um Macht oder um irgendetwas, um Segen, damit Gott diese oder jene Situation zu unseren Gunsten auflöst, damit es uns nicht mehr so schwer geht. Und es ist auch nicht falsch, darüber zu beten. Aber wenn wir sehen, die Gebete, die meisten Gebete in der Bibel sind erfüllt mit dem Wunsch, Gott zu erkennen. Allein wenn wir das Gebet von Apostel Paulus im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 15 bis 17 anschauen, Paulus sagt, darum lasse auch ich, Nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu denken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Wir müssen mehr danach streben, in unseren Gebeten danach zu verlangen, Gott zu erkennen. Herr, zeige mir dich selbst in deinem Wort, damit ich dich erkenne, damit ich in der Beziehung zu dir wachsen kann. Offenbare du dich selbst mir durch Jesus Christus, durch das Wort Gottes. Aber wir sind oft damit beschäftigt, unsere Nöte und Probleme und die Lösungen von den Problemen Gott mitzuteilen und viel weniger darum, welche Beziehung wir mit Gott haben. Dabei lösen sich doch gerade dann die Probleme auf, wenn unsere Beziehung zu unserem Gott fest ist. Stell dir einmal vor, du möchtest einen sehr, sehr starken Knoten loslösen. Er sitzt bombenfest. Und einen Knoten löst du, indem du an der richtigen Schnur ziehst. Und oft ziehen wir an den Schnüren, die wir für richtig halten, und der Knoten wird immer fester. Dabei ist die richtige Schnur, Gott zu kennen, die Beziehung mit Gott zu haben, nah bei Gott zu sein. Und wenn du diesen Knoten, wenn du an dieser Schnur ziehst, das wird den Knoten lösen. Es löst nicht deine Situation, aber es löst deine geistlichen Probleme, die du durch die Situation bekommst. Deswegen die Frage Jesu nochmal an Philippus. So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Die Frage, die Jesus hier stellt, sie ist mehr seelsorgerlich als vorwurfsvoll. Was Jesus hier dem Philippus sagt, ist: Philippus, schau mich an. Schau mich an und verstehe, dass du mich bereits hast. Du sehnst dich nach etwas, aber du hast mich schon. Du hast mich schon. Ich bin der, der in Liebe und Barmherzigkeit einen Weg zurück zu sich selbst und zur Fülle des Lebens für seine rebellischen Geschöpfe bahnte. Der einzige Weg, der dies ermöglicht hatte, war Jesus Christus selbst. Er hat es vorgesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Philippus, schau mich an, schau Christus an, der bereit war, sich vom höchsten Himmel zu beugen, um den Menschenkindern nahe zu sein. Niemand, das hat Johannes geschrieben am Anfang seines Evangeliums, niemand hat Gott je gesehen. Aber dann fährt er fort und sagt: Aber Gott selbst, der Sohn Gottes, die zweite Person Gottes, ist unter uns gekommen, ist Mensch geworden. Und er hat den Vater für uns bekannt gemacht. Und so kann er allein uns den lebendigen Gott zeigen und uns zu ihm führen. Der Vater ist in dem Sohn und der Sohn in dem Vater. Niemand sonst kann es tun. Nur der Sohn kann uns zum Vater führen. Menschen haben all diese Jahrhunderte und Jahrtausende versucht, ihren eigenen Weg zu finden. Aber sie haben den lebendigen Gott doch nicht gefunden. Sie tappen im Dunkeln. Es gibt keinen anderen Weg, keine andere Wahrheit oder kein anderes Leben, als Jesus Christus zu haben und mit ihm den Vater zu kennen. Es ist das Größte, was man sich vorstellen kann, Gott zu sehen, Gott zu kennen. Es ist die Summe von allem, was ein Mensch sich jemals erhoffen kann. Und es ist möglich, es ist heute möglich, dass du diesen Wunsch, den Philippus hatte, auch hast und den Vater in seinem Wort siehst und der Vater sich in dem Wort dir offenbart und der Christus dich zum Vater führt. Und wer das leugnet, weiß noch nicht, wer und was Gott wirklich ist. Oder wie unermesslich groß es ist, dass wir Menschen, die wir doch so sündig sind, die wir so unbedeutend sind, so klein, aber eines Tages gerechtfertigt werden, gerechtfertigt sind jetzt schon, aber eines Tages noch in die Gerechtigkeit Gottes, in Jesus Christus eingehen werden. Ist Gott zu sehen für dich genug? Wenn ja, dann hast du den Sinn des Lebens erkannt. Amen. Ich möchte beten.